WDR 5. Neugier genügt. Mit Thomas Koch.
Und einem Mann zu Gast in der WDR 5 Redezeit, der seit seinem 19. Lebensjahr als Kämpfer für die Rechte von Schwulen aktiv ist. Das sind jetzt fast 40 Jahre Engagement in verschiedenen Initiativen. Etwa die Hälfte dieser Zeit war er auch in der AIDS-Hilfe und im Kampf gegen HIV äußerst engagiert und wurde dafür auch 2003 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Dass er diesen Kampf führen konnte, liegt auch daran, dass er seinen persönlichen Kampf gegen AIDS gewonnen hat, nach Punkten, denn einen K.O.-Sieg gibt es da leider nicht. Die Krankheit hätte ihn vor 20 Jahren um ein Haar getötet. Guten Morgen, Uli Würdemann nach Hamburg. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind.
Guten Morgen, Herr Koch.
Am heutigen Welt-AIDS-Tag, den es seit 1988 gibt, da könnte man sagen, wie gut, dass es diesen Tag gibt. Könnte aber auch sagen, schade, dass es so einen Tag braucht, um das Thema AIDS einmal im Jahr in den Fokus zu stellen. Wie blicken Sie auf diesen Tag? Hat er eine besondere Bedeutung für Sie?
Sie haben recht, ja, der hat eine besondere Bedeutung für mich. Es ist natürlich gut, dass wir einen Tag haben, an dem das Thema nochmal in den Mittelpunkt rückt und auch breit berichtet wird. Aber mein größter Wunsch wäre natürlich, dass wir diesen Tag nicht mehr brauchen.
Ist es für Sie persönlich ein besonderer Tag?
Nein, für mich persönlich nicht.
Sie sind 57 Jahre alt. Vor ziemlich genau 20 Jahren sagte ein Arzt zu Ihnen, wir können nichts mehr für Sie tun. Wie erinnern Sie sich an diesen Moment?
Das war für mich kein Moment, das zeichnet sich ja ab. Ich weiß seit Mitte der 80er Jahre, dass ich mit HIV infiziert bin. Bin dann Mitte der 90er schwer erkrankt, zweimal lebensbedrohlich. Und so kam es, dass ich dann im Mai 96 in Köln in einem Krankenzimmer saß mit meinem Mann zusammen. Ich kann mich da noch gut dran erinnern. Es schien die Sonne, wir blickten auf einen schönen Innenhof. Mir ging es hundeelend. Ich merkte, mein Körper will überhaupt nicht mehr mitmachen. Und mein Arzt sagte zu mir, ich kann nichts mehr tun für Sie. Das sollte also mein letzter Mai sein. Und mein Mann hat danach dann noch einmal einen letzten Urlaub organisiert, dass wir noch einige schöne Momente zusammen haben. Und in diesem Urlaub habe ich mich dann aufgerafft zu sagen, nein, ich versuche noch ein allerletztes Mal einen neuen Arzt zu suchen. Und der hat tatsächlich herausgefunden, dass es zu der Zeit in den USA ein neues Medikament in Zulassung gab, hat das über Import mir besorgt. Und das habe ich dann ab Frühsommer genommen und schon nach wenigen Wochen merkte ich, mein Körper meldet sich wieder, ich bin wieder da.
Hatten Sie sich schon innerlich verabschiedet?
Ja. Wir hatten alle Formalia geklärt. Ich weiß nicht, ob man das wirklich kann, sich persönlich darauf wirklich vorbereiten. Die formale Ebene hatten wir geklärt, Testament gemacht, alle solche Sachen geklärt. Und ansonsten ging es mir einfach furchtbar.
Wie war das dann mit der Hoffnung erstmal auf das Medikament und dann zu spüren, dass es funktioniert?
Die Hoffnung war ehrlich gesagt gering, weil es gab in den Jahren davor immer wieder kleine Hoffnungsschimmer, dass es hieß, da kommt ein neues Medikament, das wird ein Durchbruch sein. Die habe ich dann alle probiert und meistens wirkten sie einige Wochen, einige Monate. Dann war das HIV in meinem Körper wieder resistent und die Hoffnung war verflogen. Insofern, ich hatte wenig wirkliche Hoffnung auf dieses neue Medikament. Umso größer war dann auf einmal wirklich, ja, es gibt so einen Moment, da habe ich gedacht, wow, mein Körper ist wieder da. Ich wachte morgens auf, hatte Energie, freute mich über die Sonne, hatte Lust, spazieren zu gehen. Und das war wirklich ein Wiedererwachen für mich.
War das schwierig, an das Medikament zu kommen damals in Deutschland?
Es war in den USA in Zulassung und wurde dann importiert. Und eigentlich gab es eher eine Schwierigkeit, dass meine Kasse sich weigerte, es zu bezahlen.
Wie teuer war das damals?
Oh, das kann ich nicht mehr erinnern. Ich meine, es wären mehrere hundert Euro pro Monat gewesen.
Ist das das Medikament, aus dem dann auch das mittlerweile hier ja auch wichtige und geläufige Medikament geworden ist, das ja AIDS nicht mehr zu einer tödlichen Krankheit gemacht hat?
Das Medikament, was mir damals geholfen hat, was mir zum Überleben verholfen hat, das wird heute kaum noch genommen. Das war einer der Proteasehemmer. Das war damals der Auftakt, dass es Dreierkombis gab, hochwirksame Therapien, die sogenannte HART.
Die Krankheit ist unheilbar, das heißt, sie gehört auch zu Ihrem Leben. Wie gegenwärtig ist es heute für Sie? Was spüren Sie davon, dass Sie AIDS-Patient sind nach wie vor?
Nun, ich muss täglich meine Medikamente nehmen, zweimal am Tag. Ich habe einige kleine, selten schwerere Nebenwirkungen. Ich gehe dreimal im Jahr zum Labor und zum Arzt. Habe so ein bisschen mit Langzeitfolgen von HIV zu tun. Natürlich habe ich mit
57... Was sind die Langzeitfolgen?
Zum Beispiel habe ich Neuropathien in den Beinen. Das heißt, oft bewegen sich die Muskeln in meinen Beinen fast von selbst oder der Muskel brennt. Das ist beim Einschlafen zum Beispiel sehr hinderlich. Einige Ihrer Hörer kennen das vielleicht. Ein Restless-Leg-Syndrom ist etwas ähnlich.
Wenn es zappelt unter der Bettdecke in den Beinen. Ja. Sie waren damals in Köln in der Uniklinik auf der Station Rita und haben, so habe ich gelesen, selbst dann recherchiert, was es mit dieser Rita auf sich hatte. Was haben Sie herausgefunden?
Das war nicht in der Uniklinik. Ich war vorher bei einigen Aufenthalten in der Uniklinik und als ich dann wirklich lebensbedrohlich erkrankt war und unter Sauerstoff lag, da war mir klar, ich will nicht wieder in die Uniklinik. Ich möchte anders behandelt werden und bin dann in ein katholisches Krankenhaus gekommen, in ein Krankenhaus, das von den Augustinerinnen geführt wird. Und irgendwann fragte mein Mann dann, sag mal, wieso heißt diese Station, auf der du liegst, eigentlich Rita? Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht und fanden dann auf dem Stationsflur auch ein Foto von einer Heiligen mit einer kleinen Erläuterung darunter. Und diese Erläuterung besagte, die heilige Rita sei die Helferin in aussichtslosen Anliegen und sie habe ein Leben strengster Entsagung und Buße geführt. Und ich kann mich lebhaft erinnern, das war ein sehr absurder Moment fast für mich, weil was wollte mir die Station und dieses Krankenhaus damit sagen?
Die aussichtslose Lage, ja.
Genau, gut, ja. Bin ich aussichtslos? Das wusste ich selbst, aber das so vor Augen geführt zu bekommen, das war schon sehr bizarr. Wenn ich heute daran denke, wer weiß, ich bin zwar nicht katholisch, aber vielleicht hat die Rita mir wirklich geholfen.
Sind Sie ein religiöser Mensch?
Ein religiöser Mensch, ja. Kein christlicher Mensch.
Sie waren 20 Jahre später dann auch nochmal auf dieser Station, haben die ein zweites Mal besucht. Wie war das Wiedersehen da?
Das war eine sehr spontane Entscheidung während eines Spaziergangs. Ich muss davor sagen, ich war, seitdem ich dort gelegen habe, nicht mehr in diesem Krankenhaus. Und ganz spontan habe ich dann auch gesagt, komm, lass uns mal auf Rita hochgehen. Und ganz unvermittelt war wirklich alles wieder da. Diese Gerüche, die Enge, die Ängste. Ich hatte wieder so ein Gefühl von Bestürzung. Mein Herz hat gerast, es dröhnte in meinen Ohren und vor meinem Auge rasten alle Bilder von damals vorbei. Das enge Krankenzimmer, die Untersuchung, die Luftnot. Und ich musste mir ganz bewusst sagen, Uli, das ist lange her, das ist Vergangenheit, das war mal. Und dann war aber kurz danach auch ein ganz anderes Gefühl, eine große Ruhe und eine Dankbarkeit. Eine Dankbarkeit zum einen, dass die Ärzte dort und dann auch später mein behandelnder Arzt mir geholfen haben so sehr. Und auch eine große Dankbarkeit, dass ich lebe. Und dass dieses Leben, das ist mir da klar geworden, was für ein Geschenk das ist.
Das sagen ja eigentlich alle Menschen, weil alle Menschen wissen, dass sie irgendwann sterben werden. Und wir wissen, dass das Leben ein Geschenk ist und dass man es möglichst gut, verantwortungsvoll und intensiv genießen und leben sollte. War das für Sie nochmal was anderes, dadurch, dass Sie wirklich so an der Kante waren? Hat sich das nochmal dann wirklich auch dieser Lebensabschnitt jetzt der 20 Jahre wert, steht ja unter einem anderen Stern. Hat sich da grundlegend für Sie etwas geändert dadurch, durch diese Erfahrung?
Ja, ich glaube, mit so einer existenziellen Erfahrung bekommt man das deutlicher vor Augen geführt, dass tatsächlich das Leben ein Geschenk ist. Natürlich lässt diese Erfahrung in meinem Alter auch wieder nach und ich habe natürlich auch meine HIV-Erkrankung nicht mehr täglich vor Augen und mache sie mir bewusst. Aber die Erfahrung damals, die hat mir schon sehr bewusst gemacht, ja, mein Leben auch zu genießen, aber auch dieses Geschenk wertzuschätzen und auch zu schauen, dass ich etwas Sinnvolles mit meinem Leben anstelle.
Sie waren schon in jungen Jahren aktiv in der schwulen Szene, sind geboren 59 in Delmenhorst, also im Oldenburger Land, ist jetzt nicht unbedingt eine Metropole, die Gegend. War das da schon möglich für Sie oder war das erst, als Sie in die Großstadt kamen?
Nein, in Delmenhorst, in meiner Geburtsstadt, war das nicht möglich. Das ist, glaube ich, aber auch normal. Als Teenager habe ich irgendwann entdeckt, dass ich in irgendeiner Form anders bin als meine Freunde und habe dann eigentlich mein eigenes Schwulsein erst angefangen auszuleben, als ich bei der Bundeswehr war und später, als ich studiert habe.
Was heißt das bei der Bundeswehr?
Denkt man da erstmal, ich habe einfach hoppla. Zu der Zeit, als ich bei der Bundeswehr war, habe ich wirklich entdeckt, dass es auch Orte gibt, wo sich Homosexuelle treffen. Dass es auch einen Ort in der Stadt gab, wo ich war. Und habe dann auch tatsächlich meinen ersten Freund kennengelernt.
Wann hatten Sie sich geoutet im Sinne von, das gehört jetzt zu mir, ich zeige es auch öffentlich?
Ich habe während des Studiums begonnen, eigentlich mit mir selbst meinen Frieden zu machen, dass ich schwul bin. Und dann auch relativ zeitgleich andere junge Menschen in meinem Alter gesucht und dann haben wir zusammen in Bremerhaven, wo ich studiert habe, eine Schwulengruppe gegründet.
Mhm. Was hat Ihr Engagement gespeist bei diesem Thema? Weil Sie waren lange Zeit in der Schwulenbewegung aktiv, dann in der AIDS-Hilfe auch, haben das Bundesverdienstkreuz dafür erhalten. Wo sitzt der Motor bei Ihnen, Uli Würdemann, für dieses Engagement?
Ich glaube, da gibt es zwei Motoren. Der eine Motor ist eigentlich, seit ich Teenie bin, ich kann mich an mein erstes Umsonst- und Draußen-Festival erinnern, als ich 15 oder 16 war, gab es immer so einen Drang in mir, der vielleicht aus meiner Schulzeit schon rührt, dass wenn ich mit etwas unzufrieden bin, wenn ich etwas nicht mag, dann nicht zu warten, bis jemand anders etwas tut oder zu jammern, warum tut denn keiner was, sondern ganz klar zu wissen, nee, du musst selbst den Arsch hochbekommen, werde aktiv.
Mhm.
Und insbesondere im AIDS-Bereich später war dann eigentlich noch ein zweiter Motor dahinter. Damals in der Zeit, als ich so schwer krank war, gab es ja noch praktisch keine Medikamente. Das heißt, ich musste eigentlich in meinem eigenen Interesse erstmal herausfinden, was ist jetzt in der Forschung, was kommt als nächstes, ist das was für mich, was mir mein Leben erleichtern kann. Und dieses Wissen habe ich dann auch weitergegeben an andere.
Jetzt haben wir in Deutschland eine 35-jährige Geschichte und auch Erfahrung mit der Krankheit AIDS, die ja lange als Schwulenkrankheit mit so einem schmuddeligen Image daherkam. Es gibt immer noch eine Menge Tabus, es gibt immer noch Diskriminierung, aber es ist viel passiert bei dem Thema. Wo stehen wir heute, wenn es darum geht, einen normalen und einen respektvollen Umgang mit dieser Krankheit und den Betroffenen zu haben, aus Ihrer Sicht?
Es hat sich sehr viel verändert. Ich kann mich erinnern, dass in den 80er Jahren der Umgang mit Menschen, die offen HIV-positiv aufgetreten sind, großenteils sehr schwierig ist. Ich habe da auch selbst sehr viele Probleme erlebt. Das war eine sehr schmerzhafte Erfahrung innerhalb der schwulen Szene, für die ich selbst viel mich engagiert habe, für die ich Schwulzentren oder Gruppen mitgegründet habe, Veranstaltungen gemacht habe.
Können Sie ein Beispiel nennen, dass man auch weiß, wie das früher war, wie es heute war?
Ich habe früher selbst die Erfahrung gemacht, sobald ich offen als HIV-infiziert auftrat, wurde ich gemieden wie schimmeliges Brot, wie etwas, was man bitte auf keinen Fall anfasst.
Auch in der schwulen Szene?
Auch in einem Teil der schwulen Szene, nicht überall. Das ist heute Gott sei Dank wesentlich anders. Aber auch heute gibt es natürlich noch Diskriminierung wegen HIV. Viele Positive sagen es nicht ihrem Arbeitgeber, weil sie Konsequenzen befürchten. Viele sagen es auch nicht ihren Eltern. Auch wenn man Sexpartner hat, ist das immer noch kein leichtes Thema.
Hm. Speist sich Ihr Engagement bei dem Thema auch aus der Trauer, die Sie haben? Weil sicherlich in Ihrem Umfeld Sie auch gesehen haben, dass viele daran gestorben sind?
Sicherlich ist das ein Faktor, diese Trauer. Wenn ich heute in meine Adressregister von Kalendern aus den 80er, 90er Jahren schauen würde, da müsste ich ganz viele Totenkreuze machen. Da sind ganz viele meiner Freunde, meiner Weggefährten, meiner Lover, die leben nicht mehr. Und das hinterlässt natürlich auch Spuren in einem Leben. Das Schmerzen und die Narben dieser Wunden, die merke ich noch heute. Das kann man vielleicht so ein bisschen verdeutlichen. Mein Vater, der hat mal vor einigen Monaten zu mir gesagt, er hätte heute so ein Gefühl des Verlassenseins, des Übriggebliebenseins. Nun ist mein Vater inzwischen 88 Jahre alt und so schmerzhaft seine Erfahrung ist, kann man vielleicht auch sagen, ja, in dem Alter ist das ein bisschen, das gehört zu einem Leben dazu, mit über 80.
Hm.
Ich musste diese Erfahrung mit Anfang, Mitte 30 machen und ich lebe jetzt auch seit 20, 30 Jahren schon mit diesen Leerstellen, weil diese Freundschaften, die sind dann einfach zu einem Ende gekommen. Die führen nicht weiter und diese Leerstellen, die füllt natürlich auch niemand auf.
Die Entwicklung der Medikamente hat dazu geführt, dass diese Trauerfälle in Deutschland eigentlich nicht mehr stattfinden müssen, wenn es um die Krankheit geht. Es leben in Deutschland derzeit etwa 84.000 Infizierte. Jährlich stecken sich etwa 3.200 Menschen mit HIV an. Das ist eine relativ geringe Zahl im historischen Ablauf, die auch seit einigen Jahren auf diesem recht niedrigen Niveau liegt. Jetzt könnte man ja meinen, es alles bestens bei dem Thema, wenn wir erstmal in Deutschland bleiben. Man hat das ganz gut im Griff. Die Gesellschaft hat sich damit arrangiert. Es ist nicht mehr so diskriminierend. Die Tabus sind gefallen und auf der medizinischen Seite hat man auch alles mehr oder weniger im Griff. Ist das ein Ansatz aus Ihrer Sicht?
Einerseits ja, wir können natürlich sagen, es gibt heute hochwirksame Medikamente und ein Mensch, der sich heute mit HIV infiziert, der hat eine ganz normale Lebenserwartung und wenn diese Medikamente bei ihm wirksam sind, also funktionieren, dann ist er auch sexuell nicht mehr infektiös. Das ist erstmal eine sehr tolle Entwicklung, ja.
Mhm. Die AIDS-Hilfe, in der Sie auch lange aktiv waren, spricht aber von einer Präventionslücke, speziell am heutigen Welt-AIDS-Tag, zu dem wir Sie eingeladen haben, Uli Würdemann in die WDR5-Redezeit. Was meint man mit dieser Präventionslücke?
Nun, es gibt immer noch viele Menschen mit HIV, die von ihrer Infektion nichts wissen. Das könnten sie, wenn sie einen HIV-Test machen. Und da muss man natürlich schauen, was hindert Menschen daran, so einen HIV-Test zu machen. Dazu gehören dann natürlich die Ängste, die man hat, auch die Ängste vor Diskriminierung. Und wenn diese Menschen eben von ihrer HIV-Infektion wüssten, dann könnten sie auch Behandlung bekommen. Und heutzutage sind die Medikamente weitgehend nebenwirkungsarm. Und man hat damit, wie gesagt, eben eine normale Lebenserwartung.
Und es gibt auch ein Präventionsmedikament, Truvada, das schützt davor, dass man sich ansteckt.
Genau. Es gibt ein Medikament, das eigentlich aus der HIV-Behandlung kommt, das, wenn es Menschen, die mit HIV nicht infiziert sind, es regelmäßig einnehmen, das dann verhindert, dass sie sich mit HIV infizieren können. Also eine Prävention, ein Schutz vor einer Ansteckung.
800 Euro monatlich.
Genau, das ist das große, das? Eines der großen Probleme dabei. Die Krankenkassen sagen zurzeit tatsächlich noch, unsere Aufgabe ist, Behandlung von Krankheiten zu bezahlen. Das heißt, zurzeit muss dieses Medikament noch selbst bezahlt werden. Das ist natürlich eine Lösung, die nicht akzeptabel ist.
Andererseits würde es vielleicht auch die Sorglosigkeit fördern, die in der schwulen Szene ja auch nicht unproblematisch ist, wenn es um geschützten Sex oder ungeschützten Sex geht. Ne?
Zum einen, also wenn ein HIV-Positiver tatsächlich seine Medikamente nimmt und sie hochwirksam sind, dann ist er sexuell nicht mehr infektiös. Das heißt, ein behandelter Positiver kann keinen anderen Positiven sexuell mehr anstecken. Was diese neue Sorglosigkeit angeht, diesen Vorwurf, den höre ich eigentlich seit Mitte, Ende der 90er Jahre und ich mag ihn nicht so recht glauben. Wir haben tolle Medikamente und wir haben die tolle Entwicklung, dass auch Positive dann nicht mehr infektiös sind. Und diesen Vorwurf der neuen Sorglosigkeit, da habe ich nie einen Beweis für gesehen, nie Fakten. Also ich glaube eigentlich nicht, dass es diese neue Sorglosigkeit wirklich gibt, sondern dass es ein Vorwurf, eine Zuschreibung ist. Wenn ich mir die Zahlen anschaue, dann sehe ich eigentlich eher, dass die Rate der Kondomverwendung weitgehend sehr hoch und stabil ist. Die Menschen schützen sich. Die Zahl der Neuinfektionen mit HIV ist in Deutschland auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau, auf einem Niveau, das auch seit 10 Jahren stabil ist. Also ich kann diese neue Sorglosigkeit nicht sehen.
Liegt da eventuell so etwas drin, was sich dann da auch äußert, was so etwas ist wie eine Missachtung, eine Entwertung von homosexuellen Männern, weil sie eben homosexuell sind? Also dass man denen im Grunde irgendwie immer einen Vorwurf macht, bei dem man dann letztendlich einfach bei der Tatsache landet, dass es homosexuelle Männer sind?
Das mag gut sein. Ich habe einfach ein Erstaunen, dass dieser Vorwurf immer kommt. Es ist doch irgendwie seltsam, dass genau in der Zeit, wo wir eigentlich wirksame Medikamente haben, eine gut funktionierende Prävention und wo wir eigentlich sagen könnten, wir können im Vergleich zu Ende der 80er Jahre wieder entspannter sein, dass genau in dieser Situation auf einmal Schwule und junge Menschen wieder unter so einen vollkommen unbewiesenen Generalverdacht gestellt werden. Für mich wirkt das eigentlich eher, als gäbe es manche Menschen, die brauchen Bedrohungsszenarien und das in der Zeit, wo wir eigentlich eine gute Nachricht haben, nämlich eine Entspannung.
Man bedenkt, dass es durchgeknallte religiöse christliche Eiferer gab, die in der AIDS-Krankheit auch eine Strafe Gottes gesehen haben. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber ich kann mich erinnern, dass das in dieser Zeit auch ein Punkt war, der tatsächlich diskutiert wurde von mehreren Menschen. Begegnet Ihnen noch so etwas, was man wirklich nur als, eine menschenfeindliche Ideologie nennen kann?
In Deutschland glaube ich wenig. Wir müssen nur zu nicht ganz so entfernten Nachbarn schauen, wenn man die Entwicklung in Russland anschaut. Ist das schon bedenklich. Da gibt es schon, da habe ich oft den Eindruck, da geht inzwischen Ideologie wieder vor wirksamen Gesundheitsschutz.
Das Thema Angst spielt ja auch eine große Rolle und allgemein gilt Angst ja als ein schlechter Berater. Ist es beim Thema AIDS vielleicht andersrum, dass Angst durchaus auch ein guter Berater sein kann?
Da bin ich mir nicht sicher. Sehen Sie, fast jeder Raucher weiß, dass er vom Rauchen Lungenkrebs, Raucherbein und Ähnliches bekommen kann und wahrscheinlich weniger lange lebt als jemand, der nicht raucht. Wahrscheinlich hat er da auch Angst vor. Raucht er deswegen weniger? Ich habe nie geglaubt, dass Angst ein guter Berater ist. Vielleicht kann Angst kurzzeitig einen Impuls setzen, irgendwas nicht zu tun. Das kommt dann aber doch wieder hoch. Mhm. Ich glaube eher daran, dass es wichtig ist, Menschen Informationen zu geben, dass sie selbstbewusst eine Entscheidung treffen können und sagen können, gut, ich habe jetzt die und die Handlungsalternativen, und was Prävention angeht, eben zu sagen, gut, ich kann mich davor schützen.
Uli Würdemann, Sie waren über Jahrzehnte ein wichtiger Aktivist der Schwulenbewegung, eng verknüpft mit dem HIV-Thema, gehen jetzt so auf die 60 zu. Das heißt, Sie gehören auch zu der Generation, die das jetzt erstmalig durchläuft, die dabei alt wird. Was sind die Themen in diesem Lebensabschnitt? Wie hat sich das für Sie verändert?
Nun, zum einen kommen natürlich das ein oder andere Alterswehwehchen dazu, wo ich mich dann auch selbst davor hüten muss, das alles auf HIV zu schieben und zu sagen, manche Sachen sind auch normal, dass ich die als älter werdender Mensch bekomme. Was ich erlebe, ist bei Freunden und Bekannten, die vielleicht noch 5 oder 10 Jahre älter als ich sind und auch mit HIV seit vielen Jahren infiziert sind, wie große Probleme es dann gibt, wenn die Frage der Pflege sich zum Beispiel stellt. Da gibt es noch relativ wenige Strukturen, die darauf vorbereitet sind, dass da eben dann auch schwule Männer ankommen, die in einem Seniorenwohnheim oder in einem Pflegeheim zum Beispiel andere Anforderungen oder andere Vorstellungen haben. Und es gibt auch noch sehr wenige Heime oder Anlagen, die zum Beispiel auf HIV-spezifische Bedingungen wirklich eingehen können. Hm. Da kommt sicherlich mit meiner Generation der Babyboomer noch eine neue Anforderung hinzu, auf die wir uns noch einstellen müssen gesellschaftlich.
Haben Sie das für sich schon irgendwie durchdacht? Haben Sie da Vorstellungen, Wünsche, wie das laufen soll?
Ich habe natürlich Vorstellungen, dass ich so lange, wie es irgend geht, mit meinem Partner zusammen in unserer Wohnung leben möchte und habe gewisse Vorsorgemaßnahmen getroffen, weiß aber auch, dass es da wirklich noch große Leerstellen gibt, die noch nur schwer regelbar sind.
Mhm. Ist es auch mit dem Älterwerden zu erklären, dass Sie Ihr Engagement in den diversen Initiativen, Schwulenbewegung und Kampf gegen AIDS ein bisschen zurückgefahren haben in der letzten Zeit?
Ja, ich habe verschiedene Ebenen zurückgefahren. Auf einer strategischen Ebene bin ich ja weiterhin engagiert. Ich bin weiterhin Mitglied des Nationalen AIDS-Beirats, der jetzt gerade vor einer Woche beendet worden ist. Auf der operativen Ebene denke ich, ich bin jetzt tatsächlich 57 und damit auch nicht mehr repräsentativ für den Durchschnitt der Menschen, die heute mit HIV leben, sodass es eigentlich an der Zeit ist, so Zug um Zug den Staffelstab weiterzugeben an eine jüngere Generation. Und natürlich kommt auf einer persönlichen Ebene auch hinzu, ich habe ja auch ein Leben jenseits von HIV und solange ich kann, möchte ich da auch ein bisschen von haben.
Funktioniert das mit der Weitergabe? Also ist so von ihrem Geist, von ihrer Einstellung, ist das übertragbar oder gehen jüngere Schwule da komplett anders mit um mit dem Thema?
Nun, eine der Erfahrungen, die ich oder eine der Lehrsätze, die ich von meinem Elternhaus tatsächlich im positiven Sinne mitgenommen habe, ist, Erfahrungen lernt man nicht, die macht man. Insofern, ich glaube, man kann da nichts weitergeben, aber ich freue mich schon sehr zu sehen, dass es inzwischen viele jüngere Leute gibt, die sich in Selbsthilfe engagieren. Wir haben einmal im Jahr die Konferenz Die positiven Begegnungen, da sehe ich sehr viele junge Gesichter und auch was mediale Aktivitäten angeht, gibt es inzwischen sehr viele junge Menschen, die sich engagieren, die schauen, dass in Selbsthilfe wir versuchen, die Lebensbedingungen, die wir haben, selbst aktiv anzugehen und zu verbessern.
Sie haben gerade über Russland gesprochen, als wir über eine Zuspitzung des gesellschaftlichen Klimas gesprochen haben. Das erleben wir hierzulande ja auch in vielen Bereichen. Toleranz und Vielfalt treffen häufig auf Hass und Hetze. Ist das für Homosexuelle in Deutschland spürbar?
Ja, das ist spürbar und ich glaube, jeder hat schon mal wahrgenommen, es gibt langsam wieder von politisch interessierter Seite ein Klima, wo angefangen wird, gegen Schwule und Lesben zu hetzen, Sexualkunde in Frage zu stellen, wenn man nur an die Bildungsplandebatte denkt. Mhm. Das ist schon etwas, was ich als sehr beunruhigend erlebe. Wenn ich nur nach Frankreich gucke zum Beispiel, da sind vor wenigen Tagen erst von einer großen Präventionskampagne zum Schutz vor HIV in vielen Städten Plakate zerstört worden, einfach nur, weil sie Nacktheit gezeigt haben. Und ich glaube schon, wir müssen wieder mehr darauf achten, dass wir uns unserer eigenen Werte und Errungenschaften bewusst sind und uns dafür auch selbst aktiv engagieren und einsetzen. Ich glaube, die Freiheit, die wir errungen haben, das, dafür müssen wir uns immer wieder selbst einsetzen und sie auch aktiv verteidigen.
Gegen wen zurzeit am heftigsten?
Ich versuche eigentlich zu vermeiden, zu sagen, gegen wen. Ich frage mich lieber, wofür.
Was heißt das dann für Sie?
Wofür heißt für mich, für eine Gesellschaft, die freiheitlich ist, die demokratisch verfasst ist, die den Menschen versucht, Informationen zu geben, damit sie selbst eigenständig autonome Entscheidungen treffen können.
Ganz praktisch, Schwuchtel ist zurzeit ein äußerst populäres Schimpfwort unter Jugendlichen, die manchmal auch, glaube ich, gar nicht so richtig drüber nachdenken, was da eigentlich drinsteckt. Schreiten Sie ein, wenn Sie es hören?
Bei Kindern und Jugendlichen nicht, nein. Ich glaube, da kann man auch gelassen sein, wenn da mal jemand ein Schimpfwort benutzt. Ich muss nicht bei jedem bei jedem Schimpfwort die Palme hochgehen. Bei älteren jungen Menschen versuche ich dann schon manchmal nachzuhaken, zu sagen, wie meinst du das? Ich bin schwul, willst du mich beleidigen?
Wir haben im WDR5-Tagesgespräch ab 12.10 Uhr auch den Welt-AIDS-Tag zum Anlass genommen, um das hier mit unseren Hörerinnen und Hörern zu diskutieren. Wenn Sie jetzt in so einer Anrufsendung anrufen würden, um einen Punkt bei dieser Debatte loszuwerden und einen Punkt reinzuwerfen, was wäre das für ein Punkt für Sie, Uli Würdemann?
Wenn Ihr Sohn, wenn Ihr Nachbar positiv wäre, wie würden Sie damit umgehen? Die Frage würde ich jeden einfach bitten, sich zu stellen.
Steckt da eine eigene Erfahrung hinter?
Ja, natürlich. Ich habe natürlich als Positiver sowohl schlechte als auch sehr viele gute Erfahrungen gemacht und erlebe auch heute, dass es eben doch noch nicht normal ist zu hören, oh, da ist jemand, den ich gerade kennenlerne, mit dem ich jetzt einen Kaffee trinken gehen will, ins Kino gehen will oder auch Sex haben will, der ist HIV-positiv. Das macht immer noch was mit Menschen. Und je weniger es als etwas Außergewöhnliches wahrgenommen wird, desto angenehmer wäre das.
Dann wäre das ein Punkt, den ich schon mal im Hinterkopf behalte. Bin gespannt darauf, ob der nochmal geäußert wird aus einer anderen Erfahrung heraus. Ich bedanke mich erstmal bei Ihnen, Uli Würdemann. Gruß nach Hamburg, alles Gute für Sie.
Ich danke Ihnen,
dass Sie zu Gast waren in der WDR 5 Redezeit.
Dankeschön.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.